den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort in Mellendorf, Hannover, aber auch alle, die uns jetzt auf anderem Wege folgen über den Livestream. Wenn zwei Menschen ein Paar werden, dann beginnen sie damit, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Wenn zwei verschiedene Lebenswege, wenn zwei unterschiedliche Biografien in einen gemeinsamen Lebensweg einmünden, dann entsteht etwas völlig Neues. Dann entsteht eine exklusive Verbindung im besten Sinne. Jesus hat gesagt, die zwei werden ein Fleisch sein, ein Leib, eine neue Einheit. Und diese exklusive Beziehung verändert dann unvermeidbar alle übrigen Beziehungen, in denen dieser Mann und diese Frau sonst noch standen oder stehen. Die Ehe verändert die Beziehung zu den Eltern, zu den Freunden. Sie verändert die Beziehung zu den Kollegen, die Beziehung zu den Hobbys. Sie verändert alles. Die eine exklusive Beziehung prägt, so ist das vom Schöpfer auch gedacht, in gewisser Hinsicht die Beziehung zu allen anderen, mit denen wir es sonst noch zu tun haben. Es gibt nur eine andere Beziehung. Es gibt nur eine andere Beziehung, die unsere übrigen Beziehungen noch stärker verändert als die Ehe. Und das ist unsere persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott. Diese persönliche Beziehung beginnt persönlich zu werden, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben findet. Wenn er beginnt, Jesus Christus ganz bewusst nachzufolgen und Gott als seinem Vater zu vertrauen. Und diese neue Beziehung zwischen dem Menschen und dem dreieinigen Gott hat dann sogar eine verändernde Wirkung auf die Ehe selbst. Zum Beleg möchte ich Ihnen kurz etwas vorlesen aus dem Lebensbericht einer Mitchristin, die lebt in der Nähe von Bielefeld und sie hat das 2022 aufgeschrieben. Wie ihre Eltern sich früh kennengelernt hatten, 3 Jahre später heirateten sie und nicht lange danach wurde ich geboren. Ich wurde von allen Seiten liebevoll umsorgt. Nach einigen Jahren begann es in der Ehe meiner Eltern aber zu kriseln. Es gab viel Streit und kurz nach meiner Einschulung zog mein Vater schließlich aus und zurück zu seinen Eltern. Die Scheidung wurde eingereicht. Die Mutter meines Vaters aber, so schreibt diese Christin, war ein Gotteskind, die immer treu für ihre Kinder betete. Und ihr bereitete es großen Kummer, dass meine Eltern sich getrennt hatten. Und so bat sie meinen Vater immer wieder, mit ihr doch mal zu einem erfahrenen Christen, zu einem Prediger zu fahren, um mit ihm zu sprechen. Und weil die Mutter so hartnäckig war, sagte sie, willigte dann ihr Vater, also weil dessen Mutter so hartnäckig war, willigte ihr Vater dann ein. Und die beiden fuhren, also die Mutter mit dem Sohn, zu einem mehrstündigen Gespräch. Und am Ende dieses Gespräches hatte der Ehemann, der kurz vor der Scheidung stand, eingesehen, dass das falsch war. Er hatte vor allem aber eingesehen, dass er Gott brauchte. Und er fand zum lebendigen Glauben. 2 Tage später, so schreibt diese Christin, machte sich der Prediger auf in die entgegengesetzte Richtung und suchte nun meine Mutter an ihrem Arbeitsplatz auf. Und unser Vater im Himmel schenkte die Gnade, dass auch sie am Ende des Gesprächs Buße tat und zum Glauben an Jesus fand. Das geschah 2 Wochen vor dem vom Gericht festgesetzten Scheidungstermin, den mein Vater dann absagte. Von da an änderte sich unser Leben grundlegend. Und dadurch erreichte dann auch mich der rettende Ruf unseres Retters Jesus Christus, als ich 15 war. Und dann beendet sie diesen Bericht, indem sie schreibt, meine Eltern sind inzwischen gut 67 Jahre verheiratet. 7 Jahre ohne Gott und 60 mit Gott. Was für eine Gnade. Das ist der Beleg. Die Beziehung zu Gott veränderte dann auch sogar die Beziehung der Ehepartner untereinander. Die Beziehung der Eltern zu den Kindern, sie veränderte alles. Nun haben wir letzten Sonntag ja unser Studium im ersten Johannesbrief fortgesetzt, wo der Apostel beschreibt, was die Identität, was das Wesen eines Christen ausmacht. Und das ist seine Beziehung zu dem heiligen, dreieinigen Gott. Er wird Kind Gottes, wenn er Christ wird. Wir sahen das durch die Vergebung seiner Sünden. Und so wird aus einem Geschöpf Gottes ein persönliches Kind Gottes. Und Gottes Ziel mit seinen Kindern ist nun, auch das sahen wir letzten Sonntag, dass wir in dieser Beziehung zu Gott persönlich und dann auch in der Beziehung zu seiner Gemeinde immer mehr wachsen und reifen. Das war unser Thema letztes Mal, wie Christen reifen. Und das Ziel dieses Reifeprozesses, das sagt die Bibel auch sehr deutlich, ist, dass wir Gottes eigenem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und wir sahen, dass es auch in der Familie Gottes unterschiedliche Reifegrade gibt. Ja, und diese persönliche Kind-Vater-Beziehung zu unserem Schöpfer, in die wir eintreten, wenn wir Christen werden, die wird sich dann ebenfalls auf alle anderen Beziehungen auch auswirken, in denen wir sonst noch stehen. Und wird sie prägen. Unsere Ehe, das Verhältnis zu unseren Kindern, das Verhältnis zu unseren Freunden, zu unseren Mitarbeitern, zu unseren Hobbys, wahrscheinlich sogar zu unserer Nachbarschaft. Und Johannes greift nun, nachdem er diese lebendige Beziehung zu Gott beschrieben hat, im nächsten Abschnitt, und das ist unser Predigttext heute Morgen, er greift eine spezielle Beziehung heraus, die sich durch unser Christsein auch massiv verändern wird. Eine spezielle Beziehung. Und das ist unsere Beziehung zur Welt. Und darum geht der Text dann so weiter, wie wir das eben schon gehört haben. Und ich lese es noch einmal. Habt nicht lieb die Welt, 1. Johannes 2, Vers 15, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, man kann das auch übersetzen, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die Prahlerei mit dem Vermögen ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust oder mit ihrer Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also, heute geht es um diese eine Beziehung, die, wenn wir Christen werden, nachhaltig verändert wird. Und das ist unsere Beziehung zur Welt. Nun kennen Sie dieses Vorurteil, dass man manchmal sagt, ja, wenn jemand Christ wird, dann wird er weltfremd. Dann wird er komisch. Wenn einer mit dem Glauben beginnt, dann kommt er mit den Realitäten gar nicht mehr klar. Ein komischer Heiliger. Sie kennen diesen Ausdruck. Ein komischer Heiliger, der irgendwie nicht mehr in die Welt passt und bestenfalls noch nachsichtiges Lächeln auslöst. Stimmt das? Sind Christen weltfremd? Das ist der Titel unserer heutigen Predigt. Wenn Sie mitschreiben, können Sie das oben drüber schreiben, diese große Frage, sind Christen weltfremd? Nun, bestimmt gibt es einzelne weltfremde Christen, das will ich gar nicht bestreiten, aber hier geht es ja um was anderes. Hier geht es um die Frage, wird jemand zwangsläufig, wird jemand logischerweise weltfremd, weil er Christ geworden ist? Oder liegt das möglicherweise an anderen Dingen? Sind Christen weltfremd? Die vorliegenden Verse können uns darauf möglicherweise eine Antwort geben. Denn diese Verse, es sind nur drei Verse, sie beschreiben in Kürze, aber dicht und differenziert, Sie werden das gleich sehen. Sie beschreiben dicht und differenziert, wie unsere Beziehung zu Gott, wenn wir Christen geworden sind, unser Verhältnis zur Welt beeinflusst. Also nochmal, sind Christen weltfremd? Zunächst macht der Apostel eine ganz grundlegende Aussage über unsere Beziehung zur Welt, wie sie nicht sein soll. Wie sie nicht sein soll. Und das ist schon mal starker Tobak. Erstens also das Verhältnis zur Welt. Wenn Sie mitschreiben, erstens das Verhältnis zur Welt. Liebe Kinder, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Johannes warnt uns also ausdrücklich davor, die Welt zu lieben. Und er formuliert eine schroffe Alternative. Er sagt, also entweder hast du die Welt lieb oder du hast den Vater lieb. Und die Liebe des Vaters von jemand die Welt lieb hat, indem es nicht die Liebe des Vaters meint, hier eindeutig die Liebe zum Vater. Das ist also Genitivus Objektivus. Das muss man hier so übersetzen, weil es parallel formuliert ist mit der Liebe zur Welt. Die Liebe zur Welt schließt die Liebe zum Vater aus. So ist dieser Genitiv hier gemeint. Wenn jemand die Welt lieb hat, dann hat er den Vater nicht lieb und umgekehrt. Wenn jemand den Vater lieb hat, hat er die Welt nicht lieb. Das steht hier. Und Jakobus, der uns den Jakobusbrief geschenkt hat, sagt es noch schärfer. In Jakobus 4, Vers 4, da steht, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Haben Sie es gehört? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus 4, Vers 4. Ja, warum denn? Und wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir zunächst klären, was Johannes und auch Jakobus hier genau mit dem Begriff Welt meint. Den kennen Sie alle. Kosmos steht dort im Griechischen. Und dieser Begriff kann drei verschiedene Kategorien bezeichnen. Er kann einmal die gesamte Schöpfung meinen, also die physische Welt. Er kann zweitens die gesamte Menschheit meinen, die Menschheit, also dieser berühmte Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, nämlich für alle Menschen, oder Paulus 2, Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, oder wie wir das neulich in 1. Johannes 2, Vers 2 hatten, Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da ist die gesamte Menschheit gemeint mit Kosmos. Und in diesem Sinne sind Gottes Kinder von Gott ausdrücklich aufgefordert, die gesamte Welt zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, der ja ein Teil dieser Menschheit ist. Tja, und dann gibt es diese dritte Kategorie, und die ist am häufigsten bei Johannes gemeint mit diesem Begriff und auch hier. Nicht die gesamte Schöpfung, nicht die gesamte Menschheit, sondern diese dritte Kategorie bezeichnet mit Welt den Herrschaftsbereich des Teufels seit dem Sündenfall. Des Teufels, den Johannes ja auch als Fürsten dieser Welt bezeichnet hat, den Jesus als Fürsten dieser Welt bezeichnet hat, Johannes 12, Vers 31 zum Beispiel. Und das meint Welt hier. Dieses unsichtbare System der Herrschaft des Teufels, das bestimmt ist von Weltanschauungen und Ideologien, die Gottes Anspruch leugnen, die Gottes Anspruch geradezu bekämpfen. Das meint Welt. Paulus verwendet den Begriff genauso in Epheser 2, Vers 2. In Epheser 2, Vers 2, da sagt er, ihr, als ihr noch keine Christen wart, ihr habt früher gelebt nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, damit beschreibt er den Satan, der in der Luft herrscht, also in der unsichtbaren Welt, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Ihr, bevor ihr Christen wurdet, habt früher auch gelebt nach der Art dieser Welt. Das ist das Reich der Gottesferne. Und seit dem Sündenfall gehören zu diesem Reich der Gottesferne, zu dieser Welt, alle, die noch nicht Gottes Kinder geworden sind. Und aus diesem Reich hat Gott uns, als wir Christen wurden, herausgerettet. Paulus schreibt das in Kolosser 1, Vers 13. Er, nämlich Christus, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das sind die beiden Machtbereiche. Er hat uns rausgeholt aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und damit, und das müssen wir verstehen, damit gibt es in dieser Welt nur noch zwei Gruppen von Menschen, nur noch zwei. Die einen gehören zu Gott und seinem Reich und die anderen befinden sich noch im Denksystem und im Machtbereich der Welt. Martin Luther hat diese Dialektik mit seinem berühmten Bild vom Reittier beschrieben. Er hat gesagt, der Mensch ist wie ein Reittier. Und entweder wirst du vom Teufel geritten oder von Gott. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, sagt Luther. Entweder gehörst du in den Machtbereich der Welt oder du gehörst zum Reich Gottes. Und genauso wie Luther das in diesem Bild markant auf den Punkt bringt, genauso zeigt Johannes uns diesen scharfen Kontrast zwischen der Welt auf der einen Seite und der Gemeinde Jesu auf der anderen. Wir haben das in 1. Johannes 3, da kommen wir demnächst hin, wo er sagt, 1. Johannes 3, Vers 1, weil wir Gottes Kinder sind, darum kennt uns die Welt nicht, denn die Welt kennt ihn nicht. Christus, sie kennt ihn nicht, sie versteht ihn nicht. Und darum kennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht kennt. Und Jesus selbst hat das gesagt in Johannes 15, Vers 18, haben wir eben in der Lesung gehört. Wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist ein unentrinnbarer Gegensatz. Die Welt auf der einen Seite und Jesus auf der anderen. Das ist die Voraussetzung für alles, was jetzt folgt. Ich fasse nochmal zusammen. Was ist Welt? Welt, in dem Sinne, wie Johannes hier darüber redet, ist der Machtbereich, in dem die Menschen jenseits von Gott leben, ohne seine Herrschaft anzuerkennen. Und damit bleiben sie unter der Ägide des Fürsten dieser Welt, des Teufels letztlich. Paulus sagt in Galater 4, Vers 3, bevor wir Christen wurden, wir waren in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Wir waren in der Knechtschaft der Mächte dieser Welt. Wir gehörten zu diesem Machtbereich. Und solange ein Mensch in diesem Machtbereich lebt, wird sein Denken und sein letztes Urteilen geprägt von Ideologen und Ideologien und Systemen, die ihn von Gott fernhalten und die seinen Blick für die Wahrheit verdunkeln. Damit wir das nicht falsch verstehen, auch die Menschen der Welt bleiben immer noch Gottes geliebte Geschöpfe, bleiben immer noch Menschen, die er zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Auch die Menschen im Machtbereich der Welt tragen immer noch die Spuren ihrer göttlichen Herkunft. Sie können immer noch viel Gutes tun. Sie können sogar Geniales vollbringen. Auch die Menschen in dieser Welt können sich für Leidende aufopfern. Auch die Menschen dieser Welt können großartige Werke erschaffen, etwa in der Musik oder der darstellenden Kunst. Aber sie leben fern von Gott. Sie leben ohne echte Gottesfurcht, ohne Sündenvergebung. Sie leben ohne den letzten Sinn ihres Lebens zu erkennen. Sie leben ohne Hoffnung über den Tod hinaus. Sie leben gefangen in einem System, das Gottes Herrschaft und Gottes Anspruch entweder ignoriert oder sogar bekämpft. Und damit ist unausweichlich für Gottes Kinder ihr Verhältnis zur Welt geklärt. Wir können der Welt nicht neutral gegenüberstehen. Das ist unmöglich. Wir können der Welt nicht mit Liebe oder sogar Sympathie gegenüberstehen. Wir müssen das immer unterscheiden von den Menschen. Aber wir können der Welt nicht mit Liebe und Sympathie gegenüberstehen, sondern Vers 15, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und gerade weil das so ist, sagt Jesus, und in diesem Falle sagt Johannes das im Namen von Jesus, weil ihr die Welt durchschaut und weil ihr die Gottesfeindschaft der Welt ernst nehmt, habt ihr als Christen erst recht ein Herz für die einzelnen Menschen, die noch in dieser Welt gefangen sind, so wie ihr früher ja auch in dieser Welt gefangen wart. Und so wie Gott diese einzelnen verlorenen Menschen geliebt hat und liebt, so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt geschickt hat, das meint ja Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So sehr Gott diese verlorenen Menschen liebt, so sollt auch ihr die Menschen in dieser Welt lieben. Ihr sollt eure Zeitgenossen lieben, das ist ein Auftrag. Und darum hat Paulus auch gesagt, lasst uns Gutes tun an jedermann. Galater 6, Vers 10. Ja, wir haben eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Mitchristen, zu deren Familie wir gehören, besonders an des Glaubens Genossen. Aber lasst uns Gutes tun an jedermann. Und der größte Liebesdienst, den wir unseren Zeitgenossen leisten können, besteht darin, dass wir ihnen mitteilen, dass Jesus sie aus diesem tödlichen System, diesem hoffnungslosen System dieser Welt herausretten will. Wie das Johannes in seinem Brief auch sagt. Das ist der größte Liebesdienst, den wir unseren Zeitgenossen leisten können. So, und damit ist unser Verhältnis zur Welt, zum System dieser Welt, zu den Ideologien, zu den Machtansprüchen, die Gottes Ehre bekämpfen, eindeutig geklärt. Es gilt klare Abgrenzung, klare Kante. Und das nicht, weil wir uns für was Besseres halten. Diese Abgrenzung ist auch nicht dadurch letztlich motiviert, dass wir uns nun unbedingt an abstrakte Regeln und Gesetze halten und uns deswegen von der Welt abgrenzen, sondern die Abgrenzung zur Welt ist motiviert dadurch, dass wir unseren Vater im Himmel lieb haben. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Das ist der Grund. Im Neuen Testament gibt es eine erschütternde Personalie aus dem Umfeld, aus dem unmittelbaren Umfeld des Apostels Paulus. Von einem Mitarbeiter, der Paulus auf mancher Reise begleitet hatte, muss Paulus in seinem letzten Brief schreiben, 2. Timotheus 4, Vers 9 und 10, seinem letzten Brief. Beeile dich, das schreibt er zu Timotheus, seinem treuen Freund und Gefährten, beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Und Sie verstehen jetzt, was das bedeutet. Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Paulus wird diesen Satz unter Tränen geschrieben haben, weil er befürchten musste, dass Demas nur ein Mitläufer gewesen war. Dass Demas den Herrn nicht wirklich geliebt hat. Denn er hat die Welt liebgewonnen. Aber nur Gott sieht natürlich in die Herzen. Und wenn Demas wirklich bekehrt war, dann wird er irgendwann zurückgefunden haben. Das werden wir in der Ewigkeit mal sehen. Aber Paulus hat diesen Satz mit Tränen geschrieben. Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen. Es ist also um unseres Verhältnisses zu Gott willen so wichtig, unser Verhältnis zur Welt zu klären. Das Verhältnis zur Welt. Und dann fügt Johannes eine zweite, eine ungemein wichtige zweite Information hinzu. In Vers 16 liefert er nämlich jetzt die Begründung, warum wir uns von der Welt abgrenzen sollen. Warum wir ein bewusstes Verhältnis zur Welt einnehmen sollen. Warum wir die Welt in ihrem Wesen ernst nehmen müssen. Und warum die Welt auch in gewisser Hinsicht gefährlich ist. Jetzt kommt die Begründung. Denn, der Satz beginnt auch im Griechischen mit denn. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, die Prahlerei mit dem Vermögen, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Jetzt kommen die Gründe. Die Gründe, warum wir uns gegen diese Welt abgrenzen müssen. Jetzt beschreibt der Apostel die Methoden, die Mittel, mit denen die Welt uns gegen den Vater aufhetzen will. Die Mittel, mit denen die Welt uns zum Sündigen verleiten will. Ein Ausleger hat das, was jetzt kommt, die Matrix der Versuchung genannt. Die Matrix der Versuchung. Es geht jetzt also nach dem Verhältnis zur Welt zweitens um die Versuchung der Welt. Zweitens die Versuchung der Welt. Wohlgemerkt, die Versuchung ist nicht das einzige Mittel, mit dem die Welt gegen uns vorgeht. Ein anderes haben wir in Johannes 15 in der Lesung gehört, das ist offener Hass und Verfolgung. An manchen Stellen geht die Welt gegen die Christen vor mit offenem Hass und Verfolgung. Aber hier geht es um ein anderes Mittel, um das Mittel der Versuchung. Und Versuchung ist subtiler. Versuchung arbeitet nicht mit Aggressivität, sondern mit Anziehung. Sie lockt. Und wir müssen wissen als Christen, wie diese Versuchung funktioniert, damit wir uns dagegen wappnen können. In Vers 15 hat Johannes geschrieben, habt nicht lieb die Welt, und zwar die Welt als System, noch was in der Welt ist. Sie ist Ihnen das aufgefallen? Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und wir haben gesagt, ja, was ist denn in der Welt? Mit welchen Mitteln arbeitet denn die Welt? Und hier kommt prompt die Antwort. Alles, was in der Welt ist. Es wird jetzt gesagt, was in der Welt ist. Ja, vorher hat er gesagt, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Und jetzt wird gesagt in Vers 16, was in der Welt ist. Nämlich die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die Prahlerei mit dem Vermögen. Das ist die Matrix der Versuchung. Und wir wollen uns diese drei Mittel, mit denen die Welt versucht, uns zum Sündigen zu verleiten, genauer angucken. Das erst A. Die Begierde, oder Luther übersetzt, die Lust des Fleisches. Man könnte sagen, das ist das Begehren des Bösen. Das Begehren des Bösen. Und der Punkt, an dem die Welt uns lockt, liegt zunächst nicht in der Welt, sondern in unserem Herzen. Die Begierde des Fleisches, was meint Fleisch? Fleisch meint hier nicht einfach nur das Leibliche, das Körperliche. So, als ob Begierde es nur mit Sexualität zu tun hätte. Manche gehen ja dann immer gleich auf diese Schiene, als ob es da nur um Sexualität ginge. Das ist mit eingeschlossen, aber es ist wahrlich nicht das Einzige. Sondern Fleisch meint viel grundsätzlicher. Fleisch meint die Restbestände der Sünde auch im Christen. Das meint Fleisch. Die Restbestände der Sünde auch im Christen. Das, was Luther den alten Adam genannt hat, der noch schwimmen kann. Und Johannes weiß davon auch. Er hatte ja geschrieben in Johannes 1, Vers 8, wenn wir, also wir Christen, behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Dann betrügen wir uns selbst. Johannes weiß auch von diesem Fleisch, von den Restbeständen der Sünde in uns. Und Jesus hat ja gesagt, Matthäus 15, die Problemzone ist das Herz. Das Böse kommt aus unserem Herzen raus. Zorn, Gemeinheit, schlimme Gedanken, falsche Begierden, kommt alles aus dem Herzen. So, und was macht das Fleisch? Das Fleisch reizt uns zur Begierde. Die Begierde des Fleisches. Epithymia steht da im Griechischen. Und Epithymia meint Streben, Trachten, sich ausstrecken nach. Das kann in einigen wenigen Fällen auch positiv verwendet werden, dieser Begriff. Wir sollen uns ausstrecken nach Gottes Ziel. Aber meistens, so wie hier, ist es negativ gemeint. Die Begierde des Fleisches. Eindeutig negativ. Begierde des Fleisches heißt Verlangen nach dem, was Gott nicht will. Und deswegen ist mein Stichwort Begehren des Bösen. Und davon sind auch Christen nicht in jeder Sekunde unangefochten. Einige Beispiele für Begierden. Ehebruch kann eine Begierde sein. Geldgier, Ehrsucht, Klatschsucht. Faulheit kann eine Begierde sein. Ach, ich sollte eigentlich zum Gottesdienst, aber die ganze Woche war so anstrengend, ich bleib noch mal liegen und ich brauche das nicht. Faulheit. Und noch viele andere Begierdemöglichkeiten fallen uns bestimmt ein. Das ist das Begehren des Bösen, dessen, was Gott nicht will. Und hier setzt die Welt an und reizt uns. Sie packt uns bei unseren Begierden. Jakobus, der Kollege von Johannes, beschreibt das genauso und ihm verdanken wir quasi noch eine genauere Beschreibung des Mechanismus, wie das funktioniert mit Begierde und Fleisch. Jakobus 1, Vers 14 und 15, da sagt Jakobus, ein jeder, der versucht wird, Matrix der Versuchung, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, Klammer auf, und keine Vergebung bekommt, gebiert den Tod. Also, ein jeder, der versucht wird, sagt Jakobus, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Das heißt, die Begierde wirkt wie ein Köder beim Angeln. Ja? Dieser Ausdruck gelockt wird von seinen Begierden gelockt, den kann man eigentlich wörtlich übersetzen, ein Begriff aus der Anglersprache. Geködert. Die Begierde wirkt wie ein Köder. Wir werden geködert von unseren Begierden. Und wenn wir anbeißen, da kommt die Begierde und wir beißen an und wir schnappen nach dem Köder. Wenn wir der Begierde folgen, dann zieht sie uns in die vollzogene Sünde rein. Und das meint Jakobus mit dieser Formulierung, wenn die Begierde empfangen hat. Also, wenn der Köder wirkt, wenn wir danach geschnappt haben. Und wenn er dann beginnt, seine Dynamik zu entfalten, dann zieht er uns in die Sünde rein. Wenn die Begierde empfangen hat, wenn der Köder gewirkt hat, die Begierde des Fleisches, dass wir wollen, was böse ist. Martin Luther hat den Menschen ja im biblischen Sinne sehr realistisch gesehen. Und Martin Luther hat in einem ganz berühmten Vergleich die Versuchung, da ging es ursprünglich um die Versuchung zu Kummer und Sorge, das gilt aber für alle anderen Versuchungen auch, die Versuchung verglichen mit einem Schwarm von Vögeln, der über unserem Haupt kreist. Und dann hat Luther gesagt, dass die Vögel über deinem Haupt fliegen, das kannst du nicht ändern. Also, dass diese Begierden sich melden, dass das da in dir drin ist und blinkt und hupt und sich meldet und befriedigt werden will, das kannst du nicht verhindern. Aber, sagt Luther, dass die Vögel Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Begierde über deinem Haupt flattern und ihre Kreise ziehen. Aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Wie kannst du das verhindern? Indem du dich schüttelst. Indem du dich wehrst. Ohne Bild gesprochen, indem du Jesus anrufst. Indem du Jesus um Schutz bittest. Oder Jesus um Vergebung bittest, wenn du den ersten Schritt über die Linie der Sünde schon getan hast. Und dich dann nicht damit irgendwie versteckst, vor ihm kannst du dich sowieso nicht verstecken, sondern das gleich vor ihm bringst. Du kannst dich wehren gegen die Vögel, manchmal schaffen wir es kaum allein.
uns gegen die Vögel über unserem Kopf zu wehren. Und dann musst du einen dazu rufen und sagen, hilf mir mit, sie zu vertreiben. Darum brauchst du den Bruder, darum brauchst du die Schwester. Und darum ist es auch so wichtig, in der Gemeinde beheimatet zu sein. Warum? Weil die Begierde vielleicht das Spiel mit uns hat, wenn sie uns vereinsamen und allein treffen kann. Die Sünde will möglichst immer mit uns allein sein. Und die Begierde auch. Und das will Johannes uns hier sagen. Nimm das bitte ernst, die Sache mit der Versuchung und mit der Begierde. Spiel nicht mit der Versuchung. Sag nicht, oh, so ein bisschen Versuchung, es kann ja nicht so ganz viel Schlimmes passieren. Und lass dir nicht von der Welt einreden, das sei alles normal und gar nicht so schlimm. Begehren des Bösen. Die Welt freut sich über deine Begierde. Und die Welt nimmt deine Begierde als Material der Versuchung. So einfach ist das. Die Welt knüpft an bei deiner Begierde und macht daraus eine richtig knallharte Versuchung, um dich von Gott wegzuziehen. Und dann tut die Welt noch etwas. Sie tut alles, um deine Begierde weiter zu stimulieren und sie weiter anzustacheln. Und dazu wendet sie gern noch ein weiteres Mittel an. Und das ist das nächste, was Johannes hier schildert, die Begierde der Augen. Also das erste war das Begehren des Bösen, die Begierde des Fleisches. Und das Ganze wird weiter stimuliert, sagt Johannes, durch die Begierde der Augen. Luther übersetzt Augenlust. Ich würde es nennen die Bezirzung durch Blicke. Das erste war das Begehren des Bösen und das nächste ist jetzt die Bezirzung durch Blicke. Bezirzen ist ein altes Wort. Bezirzen bedeutet, jemanden durch seinen Charme, durch seinen Liebreiz zu etwas zu bewegen, was nicht unbedingt vorteilhaft für ihn ist, was ihm möglicherweise sogar schadet. Bezirzen, Bezirzung durch Blicke. Überlegen Sie mal, das ging schon bei Eva los im Garten Eden, ganz am Anfang beim Sündenfall. Als der Teufel die Frau durch den Anblick dieser Frucht bezirzte. Der Teufel hat Eva durch den Anblick dieser Frucht bezirzt. Er hat sie gelockt. Er hat versucht, sie über den Tisch zu ziehen. Und dann steht hier in 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann. Bezirzung durch Blicke. Oder Achan. Achan. Als Israel unter Josua Jericho eroberte, können Sie in Josua 7 nachlesen. Und dann sollten sie die eroberten Güter unter den Bann tun. Sie sollten das wertvolle Gold und so weiter für Gottes Haus mitnehmen in die Zukunft und den Rest sollten sie bannen und vernichten und nicht für sich selbst nutzen. Und dann kommt das Furchtbare raus, nämlich, dass Achan und seine Sippe Gottes Gebot missachtet hatten, dass sie einen Teil der Beute für sich heimlich geklaut hatten. Und Achan wird zur Rede gestellt. Eine grausige Szene. Und Josua fragt ihn dann voller Trauer, warum? Achan, du wusstest doch, dass Gott es nicht will. Du wusstest doch, dass du deine ganze Sippe ins Unglück mit hineinreißt. Warum? Und hören Sie, was Achan geantwortet hat. Josua 7, Vers 1. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Das ist Bezirzung der Augen. Ich sah es und danach gelüstete mich. Die Bezirzung der Augen hat diese Begierde des Fleisches geweckt. Und dann kam die Sünde und ich nahm es. Letztes Beispiel, David. David, wie kam es zu Davids Ehebruch mit Bathseba, der ja dann noch zu weiterem führte, nämlich zu einem indirekten Mord an ihrem Mann? Wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem tragischen Ehebruch? Die Antwort finden wir in 2. Samuel 11, Vers 2. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Die musste auch nicht gerade sehr vorsichtig gewesen sein, aber jedenfalls er sah sie. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethitas. Aber das hat David nicht gebremst. Er sah sie, die Bezirzung durch Blicke. Und dann nahm die Sünde ihren Lauf. Und Jesus hat das ja mal sehr zugespitzt formuliert. Ihr habt gehört, es ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, sagt in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 28. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. in seinem Herzen, Bezirzung durch Blicke. Und Johannes will uns warnen. Er will sagen, Leute, das ist die Methode der Welt, mit der sie uns zum Sündigen versuchen will. Bezirzung durch Blicke, um uns zu verleiten zum Begehren des Bösen. Die Matrix der Versuchung. Was schauen wir an? Worauf richten wir unsere Blicke? Und dann nennt Johannes noch diese dritte Waffe aus dem Arsenal der Welt, mit der sie uns von Gott wegziehen will. Begehren des Bösen, Bezirzung durch Blicke. Und das dritte ist Brüstung mit Besitz, so nennen wir das. Wörtlich steht hier Prahlerei mit dem Vermögen. Luther übersetzt hoffärtiges Leben. Schlachter, Hochmut des Lebens. Brüstung mit Besitz. Was ist daran so gefährlich? Brüstung mit Besitz. Gefährlich ist daran, dass wir unsere Sicherheit und unsere Hoffnung an etwas festmachen, was nicht trägt. Wir brüsten uns mit unserem Besitz, was wir geschafft und erarbeitet haben oder was wir an toller Ausbildung hinbekommen haben. Das ist unser Besitz und darauf sind wir stolz. Und das ist unsere Karriere und damit brüsten wir uns und wir bauen auf etwas, was wir meinen, selbst geschafft zu haben. Nochmal, Vermögen, Karriere, geistige Güter oder eine große Kinder- und Enkelschar. Mancher brüstet sich auch einfach mit seiner Familie und sagt, das ist meine Leistung. Man hat noch ein paar andere daran beteiligt, aber das ist meine Leistung. Und dann verschickt er Grußkarten in die ganze Welt, die inmitten einer großen Kinderschar sein. Das kann jemand auch mit guten Motiven tun. Aber er kann es auch mit diesem Motiv tun, sich damit zu brüsten. Brüstung mit Besitz. Und Johannes sagt, Leute, das gehört auch zur Matrix der Versuchung. Das hat auch das Potenzial, uns von Jesus wegzutreiben, weil es uns stolz macht und weil es uns arrogant macht und weil es uns zu der Selbsttäuschung verleitet, oh, wir müssten das mit der Nachfolge Jesu nicht so ernst nehmen. Ja, das gehört irgendwie dazu und ich gehöre auch zu einer Gemeinde und ab und zu bin ich da auch mal dabei, aber ich brüste mich mit meinem Besitz. So die schlichteren Gemüter und die ärmeren Existenzen, die brauchen das schon, da regelmäßig dabei zu sein und da sozusagen sich ganz reinzuhängen. Aber ich brüste mich, ich prahle mit dem, was ich meine, darzustellen. Professor Adolf Schlatter hat das sehr gut durchleuchtet in seinem Kommentar zu diesem Vers. Was dieses arrogante sich brüsten eigentlich verrät. Er schreibt: Wir wollen nicht warten, bis wir auf rechtem und göttlichem Weg in die Höhe fahren. Wir fahren eigenwillig empor, wo wir uns beugen sollten. Und wir suchen unseren Glanz in dem, was uns nicht ehren kann. Wir suchen unseren Glanz in dem, was uns nicht ehren kann. Brüstung durch Besitz. Und so bewirkt die Brüstung mit Besitz im Kern nichts anderes als die Bezirzung durch Blicke, denn sie treibt uns zum Begehren des Bösen. Die Brüstung mit Besitz und die Bezirzung durch Blicke treiben uns zum Begehren des Bösen. Warum? Weil alles Eigene, auf das wir uns verlassen wollen, weil aller Glanz, den wir für uns selber suchen, wie Schlatter das nennt, die Ehre unseres Herrn verachtet. Und jetzt wird immer deutlicher, warum Johannes uns vor dieser von Gott abgekehrten Welt warnt. Warum er uns warnt vor dieser Matrix der Versuchung, die uns in ihren Bann, die uns in ihren Lebensstil, die uns in ihre Denkungsart hineinziehen will. Das will die Versuchung. Sie will uns in den Bann ziehen, in den Lebensstil reinziehen, in ihre Denkungsart hineinziehen, obwohl sie uns nichts bieten kann. Und am Ende des Tages wird sie nur uns in den Sog ihrer Verzweiflung hineinreißen. Und damit auch die letzte Illusion über eine manchmal täuschend strahlende Welt zerplatzt, redet der Apostel zum Schluss eben von der Verzweiflung der Welt. Das ist das Dritte. Wir hatten gesehen, erstens das Verhältnis zur Welt. Unser Verhältnis zur Welt muss klar sein, klipp und klar, klare Kante. Wir müssen wissen, wo wir stehen, auf der Seite des Vaters oder auf der Seite der Welt. Das war Vers 15. Und mit der Hilfe des Vaters durchschauen wir dann auch Vers 16 die Versuchung der Welt. Die Versuchung der Welt mit ihrem diabolischen Dreiklang, mit ihrem teuflischen Dreiklang, in den sie uns einlullen will. Begehren des Bösen, Bezirzung durch Blicke und Brüsten mit Besitz. Und am Ende steht unausweichlich drittens die Verzweiflung der Welt. Vers 17 noch zum Schluss. Und die Welt vergeht mit ihrer Begierde, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht, sagt Johannes. Sie hat keine Zukunft. Und dann erwähnt Johannes extra nochmal diese Epithymia, diese Begierde. Mitsamt dieser Begierde, mit allem, was wir für so reizvoll hielten, geht alles den Bach runter. Die Welt mit ihrer ganzen Begierde. Dieses Streben, von dem die Menschen sich Erfüllung erhofften und Glück erhofften und Sinn erhofften und Geltung erhofften und Sicherheit erhofften. Alles weg, sagt Johannes. Nichts wird tragen. Und alles Streben, wonach auch immer, wird als Fata Morgana auffliegen. Als tragische Täuschung. Und mit diesem Verb vergehen, das ist interessant, das ist im Präsens hier geschrieben, also Imperativ Präsens. Damit unterstreicht der Apostel, die Welt vergeht, das ist schon im Gange, dieser Prozess. Die Weltdämmerung hat bereits begonnen. Das kann man auch schon an vielen Stellen beobachten. Jede Herrschaft, die zerbrochen ist. Jedes Großreich, das gescheitert ist. Jede Ideologie, die das Paradies auf Erden versprach und am Ende unter ihren eigenen Trümmern begraben wurde und unter einem Heer von Leichen. Jeder Großkotz, jeder Größenwahnsinnige, der die Menschheit zu neuen Ufern führen wollte. Sie alle vergehen. Hoffe du nur nicht auf diese Welt, auf dass du nicht in ihrer Verzweiflung untergehst. Und vergehen bedeutet nicht einfach nur verschwinden, es ist viel ernster. Vergehen bedeutet, in Gottes Gericht überführt und behaftet zu werden. Das heißt vergehen. So wie es Jesus in Matthäus 10, Vers 28 verbürgt hat, wo er sagt zu seinen Leuten, ihr müsst euch nicht vor den Drohgebärden der Welt fürchten. Die können letztlich nichts machen. Da sagt Jesus, Matthäus 10, 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten oder ins Gefängnis schmeißen oder was auch immer, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und das ist Gott. Und genau das meint Johannes mit diesem letzten Vers. Die selbstgefällige Welt muss mitsamt ihren Begierden in Verzweiflung enden. Aber die Verzweiflung ist nicht alternativlos. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und wer Johannes bisher gelesen hat, der versteht sofort, was der Apostel damit nicht meint. Er meint damit nicht, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir könnten den Willen Gottes so vollkommen und sündlos erfüllen, dass es für den Himmel reicht. Wir könnten uns für den Himmel gewissermaßen qualifizieren durch die Einhaltung der Gebote. Das meint er nicht. Er kennt ja nur zu gut seine eigenen Grenzen und Anfälligkeiten. Haben wir ja gehört. Nein, wer den Willen Gottes tut, das ist viel radikaler gemeint. Und wie Johannes seinen Herrn schon im Johannesevangelium zitiert hatte, Johannes 5, Vers 22, da hat er erst in Vers 20 gesagt, da zitiert Johannes Jesus und Jesus sagt, denn der Vater hat den Sohn lieb. Und dann weiter, Vers 22, und er hat alles Gericht dem Sohn, also Jesus, übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Das ist der Wille Gottes. Und wenige Verse nach unserem heutigen Predigttext in 1. Johannes 2, Vers 23, da kommen wir demnächst hin, wird Johannes selbst das dann nochmal schreiben. Johannes 2, Vers 23, da sagt er, 1. Johannes 2, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das meint, wer den Willen tut, wird in Ewigkeit leben. Den Sohn anbeten, Jesus als Gott ehren, ihm dafür danken, dass er sein sündloses Leben für uns in die Waagschale geworfen hat. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und damit sehen wir am Schluss diese Demarkationslinie zwischen der Welt und Gottes Kindern, zwischen hüben und drüben. Auf welcher Seite du stehst angesichts dieser Demarkationslinie, das entscheidet sich daran, ob du den Sohn bekennst. Das entscheidet sich daran, ob du dich vor Jesus als deinem Retter beugst, ob du ihn als Gott, wahren Gott und wahren Herrn anbetest und dem Vater dafür dankst, dass er ihn geschickt hat und ob du Jesus bittest, dein persönlicher Fürsprecher in Zeit und Ewigkeit zu werden. Und wenn du das tust, dann wird die persönliche Beziehung zu Jesus und zu Gott, dem Vater, dich unausweichlich in einen Gegensatz zur Welt bringen. Es geht nicht anders. Wenn du sagst, ach, ich habe die Welt doch so lieb und möchte nicht davon lassen, dann kannst du nicht Gottes Kind werden. Aber wenn du Gottes Kind geworden bist und ihn liebst, dann wirst du die Welt nicht mehr naiv lieben können. Wenn jemand die Welt lieb hat, in ihm ist nicht die Liebe des Vaters. Wirst du dann weltfremd? Um am Schluss zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen, wirst du dann weltfremd? Die Antwort lautet ja und nein. Nein, weil dein Blick auf die Welt durch Jesus nicht sektiererisch eng wird, sondern realistisch und nüchtern, dein Blick auf die Welt. Du freust dich an dem Schönen in der Welt, was noch an ihren Schöpfer erinnert. Aber du durchschaust ihre Versuchung und du leidest an ihrer Verzweiflung. Und darum wirst du nicht müde, Gottes Liebe zu den Verlorenen in die Welt zu tragen. Nicht weltfremd. Und ja, du wirst in dieser Welt fremd werden. Warum? Weil du dich nicht mehr ihren Forderungen unterwirfst. Du wirst in dieser Welt insofern fremd werden, dass du nicht mehr ihren Maßstäben huldigst. Dass du nicht mehr ihren Vorgaben hinterherrennst, die dich am Ende doch nur kaputt machen würden. Dass du nicht mehr ihren Werturteilen folgst. Ja, du wirst in dieser Weise weltfremd werden. Und du wirst auf die eine oder andere Weise erleben, dass die Welt selbst dich nicht mehr als den ihren akzeptieren wird. Dass die Welt selbst sagen wird, der ist fremd. So wie es Jesus in Johannes 15 erfahren und auch gesagt hat, wo er das seinen Jüngern nochmal nahe bringt, Johannes 15, Vers 19, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Die würde sagen, ja, die passen zu uns, die gehören zu uns. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und genau diese Spannung, und damit kommen wir zum Schluss, genau diese Spannung, dass einer die Welt durchschaut, dass einer die Menschen liebt und dass er doch im Innersten der Welt bewusst fremd wird und bleibt. Genau diese Spannung hat Eleonore Fürstin zu Reuß erfahren, geborene Gräfin zu Stolberg-Wernigerode. Diese Frau hatte wahrlich als Adlige eine anerkannte, einflussreiche und auch zum Teil bewunderte Position in dieser Welt. In dieser Welt, nach den Maßstäben dieser Welt. Aber sie hat sich davon nicht blenden lassen. Sie hat diese Welt durchschaut. Fürstin Eleonore zu Reuß wusste, dass die Welt vergeht mit ihrer Lust. Sie hat diese Brüchigkeit zu spüren bekommen, etwa als eine ihrer Töchter mit 11 Jahren starb. Und trotzdem ist sie an dieser Welt nicht verzweifelt, weil sie in einer anderen zu Hause war. Wie ihre berühmten Verse belegen, mit denen ich jetzt schließe. Ich bin durch die Welt gegangen. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen. Hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Sie hat gesagt, es gibt nur einen einzigen Ort, wo du wirklich Ruhe findest und Frieden findest und wo du zu Hause sein kannst. Und das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der alles für dich gegeben hat, um dich auf ewig zu retten. Ach, allmächtiger Gott, danke, dass dein Wort uns so differenziert informiert darüber, womit wir es zu tun haben mit dieser Welt. Herr, und du weißt ja, wie wir auch angestiftet werden von unseren Begierden und zeitweise in der Gefahr stehen, das zu unterschätzen. Aber danke, dass du auf uns aufpasst. Und dass, wenn wir die Vögel über unserem Haupt kreisen hören, dass wir uns zu dir flüchten können, Herr. Wir brauchen dich. Und gib, dass wir auch einander beistehen. Ja, und wir bitten dich auch für die Menschen in dieser Welt, die auf eine Verzweiflung zulaufen, deren Tragweite sie oft verdrängen. Lass viele noch erkennen, du bist der einzige Retter. Und durch dich können wir schon jetzt in dieser Welt getrost und als deine Kinder ganz geborgen sein. Du lieber, guter Herr. Amen.